Willkommen zu Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B Softwarevertrieb. Mein lieber Tim, was hast du uns heute mitgebracht?
Heute werden wir darüber sprechen, in Klammern Hörerfrage, Mehrwerte systematisch zu ermitteln, im Sales Cycle sie weiter zu extrahieren und injizieren und wie man daraus eigentlich auch unternehmensweiten Repository aufbauen kann.
Klingt nach einer Menge Arbeit für uns beide und dann wünsche ich uns mal ganz viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ich bin Tim.
Ich bin Jan.
Als Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln.
Das machen wir dafür, dass deine Winrate durch die Decke geht, du deine Kunden begeisterst und ganz viel Spaß in der Presales-Rolle hast.
So schaut's aus. Und ich möchte die Folge beginnen mit einem Gruß an Matthias. Matthias ist Teil von unserer SE Leadership Community und wir haben bei LinkedIn ein bisschen hin und her geschrieben. Und er hat gesagt, hey, ich habe euren Podcast entdeckt, finde ich richtig cool, gefällt mir gut. Und ich dann konnte es mir natürlich nicht verkneifen zu sagen, alles klar, Matthias, was sind denn so Fragen, die dich gerade bewegen? Und dann hat er ein paar rausgehauen. Und ich habe es zum Anlass genommen zu sagen, Jan, mal wieder gut. Und es wurde schon lange Zeit, dass wir beide mal wieder miteinander sprechen, zu zweit. Lass uns doch die Fragen von Matthias einfach mal aufgreifen und mal durchgehen. Ich glaube, wir können an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein paar gute Ideen mitgeben.
Also es ist ja nicht so, dass wir nicht dauernd miteinander reden würden, aber ich freue mich natürlich auch hier im Podcast wieder mit dir zu philosophieren. Mal gucken, vielleicht können wir ja zum Thema Mehrwerte einen Mehrwert bieten.
So schaut's aus. Und ich fange mit einer sehr großen Frage an. Ich glaube, wir gehen dann im Laufe des Gesprächs gehen wir noch ein bisschen tiefer rein, aber ich würde gerne tatsächlich diesen Einstieg so wagen. Wie können denn, Jan, deiner Meinung nach, Presales-Teams die geschäftlichen Mehrwerte ihrer Lösung für Kunden systematisch ermitteln?
Mich überfordert die Frage schon, glaube ich. Systematisch ermitteln, wir reden aber im Kontext von einem bestimmten Kunden, ja?
Ich finde es so schön, dass du genau diese Rückfrage stellst, weil das war auch meine erste Frage, die ich mir gestellt habe. Weil du natürlich auf zwei verschiedene Arten darauf gucken kannst. Du kannst drauf schauen, hey, was ist meine Lösung und was kann diese Lösung und was sind theoretisch die Mehrwerte, die ich grundsätzlich damit stiften kann. Und ich kann natürlich auch auf ein gegebenes Engagement schauen und dann gucken, okay, wie ist dann der Status quo bei diesem Kunden und welche Mehrwerte, die unsere Lösung grundsätzlich bringen kann, welche sind für diesen Kunden jetzt besonders relevant? Wenn ich die Frage richtig verstehe von Matthias, meint er eher Ersteres?
Ich muss kurz ein paar Räder in meinem Kopf drehen. Also da frage ich mich, also müssten diese Dinge nicht eigentlich da sein? Ich meine, da wird ein Produkt entwickelt, da wird Geld investiert, da werden Ressourcen investiert, um ein was auch immer Produkt zu bauen und an den Markt zu bringen. Und irgendeiner muss sich ja ganz vorne mal überlegt haben, welches Problem löst mein Produkt und auf welche Problemstellungen zahlt mein Produkt ein, was auch immer es sein mag. Ja? Und also dann müssten ja diese Antworten da sein. Ich frage mich gerade, was muss ich da noch systematisch ermitteln?
Ja gut, du bist jetzt natürlich super idealistisch unterwegs, aber wenn ich dich jetzt mal frage, in den Vertriebsorganisationen, in denen du als SE-Manager arbeiten durftest, wie gut waren denn die grundsätzlichen Mehrwerte, die unsere Lösung, die Lösung, die du und dein Team verkauft haben, wie gut waren die denn verankert in den Köpfen der Menschen?
Also es kommt auf die Menschen an, ist ja auch ganz klar. Bei vielen vermutlich eher schlecht. Auf der anderen Seite, und das ist ja vielleicht mal der entscheidende Input, natürlich war ein Grundverständnis, was unsere Lösung tut und worauf diese Lösung einzahlt oder welche Problemstellung der Kunde hat, das war schon da. Ne? Also das gab es schon in der einen oder anderen Form, entweder aus dem Marketing oder aus dem Produktmarketing oder natürlich auch in der Vertriebsorganisation, weil ich war nicht der Erste, der sich diese Frage gestellt hat. Und dann kann ich natürlich da mal reingucken und kann ich sagen, okay, es ist mir zu generisch oder es ist mir zu high level oder es ist irgendwie schwierig zu greifen oder es ist Bullshit-Bingo, weil es nur Text ist, aber keine Zahlen so irgendwie. Und so. Und deswegen habe ich ja gefragt, generisch oder im Kontext des Kunden? Und ich finde, systematisch und richtig spannend wird es ja immer erst im jeweiligen Kontext des Kunden. Mhm. Ja, weil ja da dann die Frage ist ja, wie viel von irgendetwas oder und das ist beim einen halt anders als beim anderen, auch wenn vielleicht, je nachdem, was ich verkaufe, die Effizienzsteigerung meines Vertriebsteams so das übergelagerte Ziel ist, ja, weil das ist, was wir mit unserer Lösung adressieren wollen. Jetzt als ein Beispiel.
Ja. Also ich gebe dir mal zwei Dinge mit und vielleicht triggert das bei dir auch nochmal was, die ich so gesehen habe. Ich bin natürlich vollkommen bei dir. Am Ende ist Produktmanagement, was die Weiterführung der Roadmap, was die Entwicklung des Produktes verantwortet, Die sollten natürlich ganz am Anfang eine gute Idee haben, warum sie hier einen bestimmten Schwerpunkt legen in der Weiterentwicklung dieses Produktes. Und dieser Schwerpunkt, ja, also das beginnt ja von dem ersten Feature an, ne? Wohl wissend, dass die meisten Softwarelösungen sich über die Zeit natürlich weiterentwickeln. Also irgendwo muss es da eine Grundlage geben. Wo ich schon Schwierigkeiten sehe, ist diese grundsätzliche Motivation, die vielleicht auch ganz am Anfang eines Unternehmens mal der Gründer hatte und dann später die Produktorganisation, das Engineering und so weiter. Diese Übersetzung für das Go-to-Market, sowohl für den Vertrieb als auch für die SEs, so aufzubereiten, dass das alle gut im Kopf haben. Ich meine, du hast gerade gesagt, ja, war schon vorhanden. Wenn ich zurückschaue auf meine vergangenen Product-Enablements, die ich bei diversen Companies mitgemacht habe, dann würde ich mir im Nachhinein deutlich mehr Zeit darauf wünschen, so welches Problem lösen wir eigentlich? Also es ging immer sofort im Prinzip los, hier ist die GUI, hier sind die Funktionen, hier ist die Datenbank, hier ist die API. Ich kann mich an sehr wenige Produkt-Enablements erinnern, wo am Anfang mal darüber gesprochen wurde, also hier sind übrigens die typischen Probleme und deswegen haben wir die Lösung so gebaut, wie sie ist. Das mag sie und da vielleicht geben. Ich hätte es mir noch mehr gewünscht. Und das würde, glaube ich, auch einen Beitrag auf die ursprüngliche Frage, die ich gerade gestellt habe, lösen. Das ist mal der eine Punkt. Und der andere Punkt, und mal ganz aus dem Nähkästchen gesprochen, was ich gesehen habe, das fand ich sehr, sehr elegant, das hatten wir tatsächlich bei Miro. Da gab es natürlich ein Miro-Board, ja, und da war eine Matrix drin aufgebaut, wo im Prinzip auf der einen Achse Produktfeatures waren und auf der anderen Achse waren Buying-Personas. Und dann konntest du praktisch matchen, welches Feature für welche Buying-Persona, also für welchen User oder für welchen Entscheidungsträger am Ende in seinem oder ihrem Job einen Mehrwert liefert. Und da konntest du auf dieses Miro-Board gehen, konntest in diese Matrix reindrillen und konntest sehen, alles klar, also wenn ich mit so einem Menschen spreche, ist das der Mehrwert, der typischerweise unsere Lösung bringt. Und das fand ich ein sehr, sehr praktisches Werkzeug, was wir da benutzt haben, um auch hier unsere Go-to-Market-Teams in Mehrwerten denken zu lassen.
Ja, ich kann es halt widersprechen. Also ich hänge mich vielleicht ein bisschen an der Tatsache auf, der Pre-Sales soll jetzt systematisch die Arbeit machen, die eigentlich woanders gemacht werden müsste. Also das ist was mich wirklich aufregt. Und also da hänge ich gerade so ein bisschen in meinem Kopf, weil also da hängen ja so viele Sachen mit dran. So, da muss doch mal einer aufgeschrieben haben, was ist eigentlich hier unser Ideal Customer Profile? So, und wie mappt unser Produkt da rein? Und dann komme ich natürlich dahin, was du sagst, dass wir mal diese Welt von unserem ICP vielleicht auch auf einer Persona-Ebene mal dem gegenüberstellen, was unser Produkt zu bieten hat und mappen das mal miteinander. Und dann kann ich natürlich sehr genau sagen, welche Mehrwerte sollten oder können da grundsätzlich mal entstehen. Ja. So, also da hänge ich gerade so ein bisschen, weil ich stelle mir jetzt gerade vor, da macht jetzt das Presales-Team so ein Projekt auf, so eine Initiative auf, wo mal so Grundlagenarbeit gemacht wird, die halt eigentlich in irgendeiner Form dann trotzdem da sein sollte und wo jetzt nicht jedes Team das Rad irgendwie neu erfinden sollte.
Ja, 100%. Also vielleicht hier noch eine Ergänzung, was ich auch gesehen habe bei verschiedenen Companies, dass man diese Arbeit, also die Aufbereitung dieser Mehrwerte, da gibt es dann manchmal dedizierte so Product-Marketing-Teams oder reine Marketing-Teams. Das, was ich gesehen habe, ist, dass da eine gewisse Gefahr besteht, dass es zu sehr ins Marketing-Bingo abdriftet. Also du hast es gerade schon so beschrieben, so da stehen da ein paar Wörter, das klingt alles nett und so, aber ist irgendwie nicht greifbar genug. Und ich glaube, dass in vielen Organisationen es vielleicht auch helfen würde. Du hast gerade gesagt, die Hausarbeit müsste eigentlich gemacht sein. Ich glaube, Tatsache ist auch, in vielen Organisationen gibt es so ein Repository, gibt es nicht klar aufbereitet. Und wenn das nicht so ist und man sich dabei hinentwickeln möchte, halte ich es für eine sehr gute Idee, erfahrene SEs mit in so eine Initiative reinzuziehen und das nicht nur beispielsweise der Product Marketing oder der Product-Abteilung selbst zu überlassen, weil wir natürlich auch die Brille vom Kunden mit reinbringen und somit auch die Sprache, die der Kunde verwendet, mit reinbringen können in so einer Aufbereitung von so einem Repository oder von so einem Katalog.
Ja, also ich würde mal behaupten, dass die meisten Pre-Sales-Menschen keine Ahnung von vernünftiger Marketingsprache haben. So, ich glaube, dass sie inhaltlich einen Beitrag leisten können, weil sie ihren Kunden verstehen, mal grundsätzlich. Aber wie ich das dann aufschreiben muss, ja, also ich meine, so, keine Ahnung, wie das auf der Webseite stehen muss oder in meinen Collaterals oder so, dass es wirklich knallt. Da glaube ich, ist Presales, ist die falsche Persona innerhalb meines Unternehmens, weil da gewisse Skills fehlen. Ja? Also ich meine, du hast dich da krass eingearbeitet, aber wenn du dir alleine den Unterschied anschaust zwischen dir und mir, wenn wir Texte aufschreiben würden für sowas, also der Unterschied wäre eklatant. Ja? Über 1000 Menschen im Vertrieb und Presales von Unternehmen wie SAP, Salesforce oder LeanIX profitieren bereits heute vom Disco-Deck. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Entscheidungsfindung, wirtschaftliche Faktoren, Technologie und 5 weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. Das Disco-Deck ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Klick dich jetzt rein und sichere dir dein Exemplar unter discodeck.shop.
Direkter Link findest du auch in den Shownotes. Vielen Dank für deinen Support und jetzt zurück zur Folge.
Fair enough. So, wir schweifen auch so ein bisschen ab. Also ich versuche mal mein Gehirn zu resetten. Und wir gehen mal von aus, wir fangen so ein bisschen auf der grünen Wiese an. Wir haben hier ein Produkt. Und wenn ich jetzt systematisch darüber nachdenken würde, dann würde ich, glaube ich, mit meinem Kunden anfangen und mit der Problemwelt, mit der sich mein Kunde beschäftigt, und das im zweiten Schritt sogar auf Persona-Ebene mal runterbrechen, weil sicherlich der Mitarbeiter in der Produktion anders auf die Dinge guckt als der Geschäftsführer von einem produzierenden Unternehmen. So, da würde ich mal anfangen. Welche Probleme haben die zu den Themen, die wir grundsätzlich mal mit unserer Lösung adressieren? Und das würde ich mal rausarbeiten. So, und dann würde ich anfangen, das im zweiten Schritt zu dem zu mappen, was wir da zu bieten haben, und dann sozusagen rausdestillieren, wie würde sich deren Problemwelt verändern, wenn sie uns im Einsatz hätten? Also wie sieht sozusagen die rosige Zukunft aus? Und idealerweise schaffe ich es, auf Basis der Kunden, die wir schon haben, was wir schon implementiert haben, das auch sogar so ein bisschen zu quantifizieren, dass ich mal ein Gefühl dafür bekomme, wenn ihr ein produzierendes Unternehmen mit, keine Ahnung, 500 Mitarbeitern in der Produktion seid und ihr habt heute diese Herausforderung und setzt ab morgen unsere Lösung ein, dann könnt ihr Produktivität bis zu 18,7% steigern, nachweislich bei diesem Kunden zu sehen. So, also das, glaube ich, könnte ein Vorgehen sein. Ein zweiter Aspekt, der mir in den Kopf kommt, und das Know-how ist ja dann vielleicht auch vorhanden, wenn du industriespezifisch verkaufst, ne, dass du sagst, hey, wir sind eine Lösung nur für den Automotive-Bereich und da auch nur für die Zulieferer oder sowas, dann, glaube ich, kannst du es natürlich noch viel, viel spitzer machen auf diese Industrie, auf diese Branche. Und wenn du an mehrere Industrien oder Branchen verkaufst, dann würde ich in der jeweiligen Branche vermutlich systematisch auch versuchen zu gucken, wie unterscheiden die sich und hat das, was meine Software zu bieten hat, in der einen Branche vielleicht ganz andere Auswirkungen oder ganz andere Mehrwerte oder zusätzliche Mehrwerte, weil es da, keine Ahnung, irgendwelche komischen Gesetzesregelungen oder so gibt und wir da nochmal gesondert drauf einzahlen. Also immer so versuchen, so spezifisch wie möglich zu sein, und dann bin ich halt auch wieder bei diesem Kontextthema. Ja, weil wenn es ein Kunde aus, keine Ahnung, der Rüstungsindustrie ist, dann ist es halt vielleicht was anderes, als wie wenn das ein Kunde aus der Versicherungsbranche oder aus dem normalen produzierenden Gewerbe ist, weil einfach die Anforderungen in der Industrie sich unterscheiden.
Ja, und lass uns da genau drauf bleiben auf dem Thema, weil das nämlich auch die zweite Frage war. Welche Methoden helfen eigentlich dabei, Mehrwerte über den Sales Cycle hinweg weiter zu schärfen? Also ich bin jetzt in einem konkreten Engagement drin. Ich habe vielleicht am Anfang eine gewisse Hypothese. Ich fange jetzt an, mit dem Kunden zu sprechen und will jetzt über die Zeit hinweg die Mehrwerte möglichst konkret und spezifisch für diesen Kunden herausarbeiten. Und ehrlich gesagt, als ich die Frage gelesen habe, war mein erster Impuls, vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz darüber sprechen, was eigentlich Mehrwert ist.
Ja, bitte, sprich dich aus.
Also Mehrwert, und das ist, also Wert steckt da eigentlich schon drin, und somit ist meine Interpretation betriebswirtschaftlicher Natur. Mehrwert im betriebswirtschaftlichen Kontext, und am Ende ist das, was wir hier tun, ist im weitesten Sinne Marktwirtschaft. Dort sind Unternehmen, die geben Geld für eine Softwarelösung aus, weil die Softwarelösung ihnen einen Mehrwert bieten, und das bedeutet dann betriebswirtschaftlich gesprochen, ich spare mir irgendwo Geld oder ich bin irgendwo in der Lage, mit dem Einsatz einer Softwarelösung mehr Umsatz zu machen oder vielleicht auch eine Mischung aus beidem. Ja, in manchen Fällen, das kann man noch so ein bisschen als drittes Standbein von Mehrwert hinzuzählen. Es kommt ein bisschen auf die Industrie drauf an. Manchmal gibt es auch so regulatorische Dinge, wo ich versuche, eben mein Risiko zu managen, wo dann teilweise absurde Strafen im Raum stehen oder absurde Risiken, wenn die eintreten, das praktisch meine Insolvenz bedeuten kann, wobei das Risiko, Wahrscheinlichkeit des Risikos klein ist, aber ich trotzdem damit umgehen will. So, das kann dann so eine dritte Säule sein. Aber im Prinzip, ich sag mal, in 95% der Fälle ist es entweder Kosten runter, Umsatz hoch oder eine Mischung daraus.
Ja, und ich denke, dann ist, also die Ebene ist halt entscheidend, auf der du bist, ne? Wenn du mit dem Mitarbeiter in der Produktion redest, der freut sich, wenn die Dinge ab morgen einfacher sind oder schneller funktionieren. So, das sind vielleicht Wörter, die der verwendet. Und das kann ich da ja auch so adressieren. Wenn ich mit dem Geschäftsführer rede, muss ich sagen, pass auf, dadurch, dass wir diesen Prozess in deiner Produktion optimieren, wirst du dir ab morgen pro Tag 7,5 Stunden sparen. Aufs Jahr hochgerechnet hat das übrigens folgenden Effekt für dein Unternehmen oder für deinen unternehmerischen Erfolg, weil du kannst auf einmal in derselben Zeit x Prozent mehr produzieren und damit steigt dann im selben Zeitraum vielleicht dein Umsatz. Also auch da, es ist vielleicht ein und dasselbe Feature, was am Ende irgendwas tut. Aber je nachdem, mit welcher Persona ich auf der anderen Seite spreche, ist es eine andere Message. Ja. So, weil es einfach eine andere Flughöhe ist und eine andere Ebene ist, wie die Leute da drauf gucken. Ich glaube, auch das ist durchaus relevant, wenn ich über Kommunikation vom Mehrwert spreche.
Also Mehrwert ist kontextuell zur Hierarchieebene und zur Rolle, 100%. Und was hier meines Erachtens auch drin steckt, und da wäre meine Antwort sehr klar, also wie kann ich so einen Mehrwert über den Sales Cycle hinweg weiter schärfen? Also meine Ein-Wort-Antwort wäre Discovery. Und zwar exzellente Discovery. Discovery, die nicht aufhört bei, ich habe verstanden, dass du hier drüben doppelte Daten pflegst oder dass da drüben ab und zu mal ein Medienbruch stattfindet, sondern Discovery, die eben hinter die Symptome schaut. Eine Discovery, die in der Lage ist, nicht nur qualitativ den Status quo so zu artikulieren, dass da offensichtlich ein Problem vorherrscht, sondern die auch darauf hinzielt, zu beschreiben, wie teuer ist das eigentlich, so zu arbeiten, wie wir heute arbeiten. Ja? Im Vertriebssprech, die Kosten des Nichtstuns, die Cost of Inaction. Und das ist etwas, was in den wenigsten Gesprächen, wenn du jetzt mit einem Kunden anfängst, in so ein Engagement zu gehen, das ist etwas, was nicht im ersten oder zweiten Gespräch ergibt. Kommt ein bisschen drauf an, auf die Komplexität des Einkaufsgremiums und die Komplexität der Lösung, die du verkaufst. Aber so eine Discovery, dass du hin zu einer spezifischen Cost of Inaction Spezifizierung kommst, das ist typischer etwas, das entwickelt sich über den Sales Cycle. Du kommst von oft symptomatischen Problembeschreibungen dann über die Gespräche hinweg zu einem klaren, quantifizierten Problem. Das muss das Ziel sein.
Ja, und das sind ja vielleicht auch verschiedene Perspektiven, ne? Also ich sag mal Mehrwert, du hast es eben schön beschrieben, am Ende geht's ja drum, also mit dem, was wir da verkaufen, egal ob Produkt oder Dienstleistung, wir generieren irgendwie einen zusätzlichen Nutzen oder irgendeinen Vorteil, den du heute nicht hast. Und den kann ich auf unterschiedliche Arten ausdrücken, je nachdem, auf welcher Ebene ich mich bewege. Und bei der Discovery bin ich bei dir. Ich meine, du sagst jetzt, also ich will auf diesen Schmerz, ich will das Problem verstehen, ich will wissen, wie teuer ist das Problem heute oder was verhindert es heute. Das muss ich am Ende wieder was Positives übersetzen, wenn ich von Mehrwert spreche. Und also meine Antwort wäre natürlich auch Discovery. Ich glaube, es kommt ein zweiter Punkt eben dazu. Discovery ist das Werkzeug, mit dem ich das machen kann. Es braucht in meiner Vertriebsorganisation einfach dieses Mindset, dass ich von der ersten Sekunde an folgende drei Fragen beantworten möchte. Warum Veränderung? Also warum überhaupt was anders machen als bisher? Warum jetzt? Und die dritte Frage ist, warum unbedingt mit uns? So. Und die müssen dauernd mitlaufen. Und in jedem Gespräch, in jeder Aktivität, die ich tue, muss ich den Anspruch haben, auf diese Fragen gute Antworten zu finden. Und wenn ich die habe, und die werden wachsen, wie du es gesagt hast, die sind nach dem ersten Meeting noch anders als vielleicht nach dem fünften, weil ich lerne ja immer was dazu. Aber das muss ich weiter schleifen und das muss ich von Anfang an anfangen, mit dem Kunden zu kommunizieren. Also wir wollen doch dahin kommen, dass wir irgendwann mal einen Konsens haben, dass es diese Mehrwerte gibt und dass es sich lohnt, diese Mehrwerte für den Kunden zu realisieren. So, und da, wo es ja heute dran hakt, ist, ja, herzlich willkommen, Discovery Call, geht's Ihnen gut? Jawohl, was ist denn Ihr Problem? Ja, Produktion ist irgendwie alles so anstrengend, geht so ein bisschen, ah ja, Sie wollen Effizienz steigern. Ja, genau, wir wollen Effizienz steigern. Und dann hören die Leute auf, sich darüber zu unterhalten.
Perfekt, da kann ich dir doch direkt mal eine Demo zeigen.
So, und ich glaube, das ist der Fehler, ne? Also es braucht da mehr Discovery, es braucht mehr Tiefgang. Ja, was heißt denn jetzt effizient? Und wie viel Prozent effizienter wollen Sie werden? Und wenn Sie 20% effizienter sind, wie verändert das Ihr Business? So, und warum ist das überhaupt wichtig? Ja, also, und die Fragen, die kann man sich selber stellen. Da kann man ja vielleicht selber aufgrund dessen, was man schon von anderen Kunden kennt, mal so ein paar Hypothesen aufstellen und die dann wieder mit den Kunden überprüfen. Aber auf jeden Fall muss ich das mit dem Kunden die ganze Zeit, muss ich doch darüber sprechen und halt auch dokumentieren. Weißt du, die meisten Leute dokumentieren das doch auch nicht. Ja, wir haben das dann da irgendwie erzählt, dann steht es so ein bisschen im CRM, im Forecast Call, wird irgendwas dahin philosophiert und dann geht's immer weiter. Und wir wundern uns dann, warum nichts passiert. Ja, weil dem Kunden hat keiner Bescheid gesagt, dass wir uns mal überlegt haben, warum er jetzt vielleicht kaufen sollte. So, also wir müssen es aufschreiben, wir müssen es mit dem Kunden teilen, wir müssen es präzisieren. Und um nochmal das, was du gesagt hast, aufzugreifen, es gibt ja auch zwei Ebenen und wir können mit der einfacheren anfangen. So, es gibt diese qualitative Ebene und es gibt dann hoffentlich auch mal eine quantitative Ebene. Und erstmal diese qualitative Ebene herzustellen, wo ist das Problem, warum ist das ein Problem, was hat das für eine Auswirkung auf unternehmerischer Ebene und dann zu gucken, ja, also welche KPIs hängen da dran? So, also welche Fragen müssen wir hier beantworten? Und das dann mal zu verschriftlichen. Und Discovery ist ja nicht ein Meeting, so, das passiert ja dauernd und deswegen werden sich diese Gedanken, die du hast, ja auch dauernd weiterschleifen und konkretisieren. Ja?
Also, ich fange mal anders an. Wir haben unser Repository aufgebaut. Wir wissen, welche Features wir haben. Wir wissen, bei welchen Personas die welchen Mehrwert erzeugen. Jetzt haben wir Sales Engagements, haben mit einem Kunden eine gute Discovery gemacht. Wir haben das Problem qualitativ, quantitativ identifiziert. Und jetzt kommt sicherlich irgendwann mal der Punkt, da steigen wir in einen Pitch ein, da steigen wir in eine Demo ein. Wir zeigen unsere Software und das, was wir vermeintlich können. Wie stelle ich denn jetzt im Rahmen beispielsweise einer Demo Mehrwerte überzeugend dar?
Ja, ich kann mit dem, was du gesagt hast, schon gar nichts anfangen. Also nicht, indem ich einfach eine Demo zeige. Also nicht, indem ich dem Kunden meine tollen Features zeige, sondern doch erstmal indem, dass ich wir streichen mal das Wort Demo. Wir sagen mal, es ist ein Pitch. Mhm. Es ist ein Pitch. Und ja. Ein Pitch besteht definitiv aus mehr als nur einer Demo. Und das oberste Ziel für mich von so einem Pitch ist doch, dass der Kunde am Ende da sitzen muss und sagen muss, ja, ich erkenne, dass wenn wir das tun werden, dass das gut ist für mein Unternehmen, dass mir das einen echten Mehrwert bringt. Also würde ich sagen, muss ich genau diese Dinge, die wir in der Discovery rausgearbeitet haben, hier sind die Problemwelten, hier ist diese Vision, die wir haben, das muss ich in einer, ich nenne es jetzt mal so, Story, in meinem Pitch rüberbringen, dass der Kunde das versteht. Und die Demo oder sich da durch die Software zu klicken, das ist ja gelinde gesagt nur so ein bisschen die Beweisführung, dass wir es wirklich können. Aber ich behaupte mal, wenn ich richtig gut bin, dann muss ich gar keine Demo zeigen. So, weil dann würde ich vorne mit dem, was ich gelernt habe, dem Kunden so eine compelling Story erzählen, die so convincing ist, dass er sagt, ja, und klar, in Deutschland, jeder muss es natürlich sehen, weil sonst glaube ich dir das nicht und bla bla. So, kannst du mir auch zeigen. Aber solange dieses, ich zeig dir meinen geilen Scheiß im Vordergrund steht, glaube ich, hast du schon verloren.
Kleine Anekdote am Rande. Ich habe mit einem befreundeten AE gesprochen, den du und ich sehr gut kennen. Und der hat mir letztens von einem Deal erzählt, den er kürzlich abgeschlossen hat. Vertragswert über 1 Million Euro, ich glaube 3 Jahre und so weiter. Kann jetzt jeder selber ausrechnen. Und in diesem Deal wurde nicht eine einzige Demo gezeigt. Der SE war mit dabei, aber es wurde keine Demo gezeigt. Und man muss relativierend dazu sagen, dass einer der Hauptentscheider auf der Kundenseite die Lösung schon von einem anderen Unternehmen kannte. Also da hat der Entscheider den Arbeitgeber gewechselt, war zufrieden mit der Lösung, wollte das für den neuen Arbeitgeber auch einkaufen. Aber klar ist ja auch, ein Entscheidungsgremium bei einem 7-stelligen Vertragswert wird nicht aus einer Person bestehen. Und trotzdem hat das hier also funktioniert, ohne eine Demo zu zeigen. Und ja.
Also die Frage ist doch nicht, was kann unsere Software, sondern die Frage ist doch immer, was haben Sie, lieber Kunde, davon, wenn Sie anfangen, das zu benutzen? Und die Frage, die kann ich ja erstmal beantworten, ohne dass ich ihm irgendwas zeigen muss. Also, und bitte nicht falsch verstehen. Natürlich Demo machen. Natürlich zeigen. Natürlich tolle Show, ja. Ist absolut kein Thema. Aber bitte nicht damit anfangen. Ja, und dieses Feature und diesen Screen und den Export und die Schnittstelle. Sondern was ist die Geschichte, die du in deinem Pitch erzählst, aufgrund dessen dein Kunde hinterher sagen wird, ja, natürlich kaufe ich das. Ist ja ein absoluter No-Brainer. Ich spare mir 15 Millionen Euro, eure Lösung kostet 250.000 im Jahr. Wo muss ich unterschreiben? So. Und diese Story, die baust du auf, ohne dass du auch nur einmal irgendeinen komischen Screen von deiner Lösung gezeigt hast. Dafür muss ich keine Lösung zeigen, sondern dafür muss ich wissen, was ist das Problem? Warum ist das Problem so wichtig? Warum will der Kunde das jetzt lösen? Und was wird daraus entstehen, wenn er es morgen mit uns gelöst hat? Und wenn ich die Geschichte habe, dann weiß ich auch, welche 5 bis 10 Screens oder Ansichten in meiner Software ich wirklich zeigen muss und was mein Talktrack dazu ist. Und der Talktrack wird ein anderer sein, wenn der Geschäftsführer da sitzt, als wenn der Leiter aus der Produktion da sitzt oder der Mitarbeitende, der halt an der Maschine steht, ne, oder am Fließband steht. Wird eine andere sein, selbst wenn es die gleichen Screens sind.
Wo du es gerade so ausführst, wird es mir nochmal stärker bewusst. Es ist ja auch ganz klar, dass wir uns hier in dem Kontext von Enterprise-Software befinden. Ne? Wenn du jetzt kleinere Tickets verkaufst, wo eine einzelne Person entscheiden kann, wo wir uns vielleicht im 4-stelligen oder 5-stelligen Bereich bewegen, ne? Da, wo du ein sehr spitzes ICP hast, wo du weißt, wenn das ein Kunde aus der Industrie ist, mit der Rolle, der hat dieses Problem auf jeden Fall. So, dann sieht es einfach komplett anders aus, als in dem Kontext, den du gerade beschreibst. Großes Einkaufsgremium, verschiedenste Prozesse, die involviert sind, die auch mit meiner Lösung potenziell zukünftig interagieren, wo ich über einen gewissen Zeitraum hinweg verschiedenste Stakeholder identifiziere, mit denen Discovery mache, hoffentlich, was auf jeden Fall ein Teil der Antwort ist auf die Frage, wie kann ich systematisch Mehrwerte ermitteln? Ich fange nicht mit meiner Technologie an, ich fange nicht mit meiner Demo an, sondern ich fange mal damit an zu verstehen, was den Kunden eigentlich umtreibt, um dann im Anschluss das zu tun, was du gerade gesagt hast. Und was ja auch ganz klar ist, alles, was du gerade beschrieben hast, Jan, das würde überhaupt nicht funktionieren, wenn ich nicht vorher mich sehr intensiv mit dem Kunden auseinandergesetzt habe. Ich kann nicht in einen Ersttermin gehen, das tun, was du gerade gesagt hast und dann erwarten, dass es knallt. Das geht nicht.
Ja, und also selbst bei simplen oder bei einfacheren Lösungen bin ich mir sicher, dass diese Prinzipien funktionieren. Also wir nehmen ein ganz einfaches Beispiel. Wir sagen, wir treffen diesen Kunden zum allerersten Mal. Jeder kennt sowas wie Calendly, ja, so Terminbuchungssoftware. Also Pillepalle, ja. Das ist Pillepalle-Technologie, ist nothing special. Jetzt treffe ich
den Kunden. Wir müssen übrigens mal als Partner gewinnen, so oft wie wir die hier erwähnen. Ja, das geht ja gar nicht.
Ja, du bist ja unser Vertriebs- und Partnermanager, also kannst du ja mal machen. So, jetzt hast du den ersten, jetzt bist du hier Vertriebsmitarbeiter oder Pre-Sales oder was auch immer bei Calendly und triffst das erste Mal einen Kunden, hast vorher noch nie irgendwas von dem gehört. Und dann geht dieses Meeting los und dann sage ich, ja, lieber Kunde, gucken Sie mal, ich teile hier mal meinen Screen, das ist unser Login-Ding, dann kommen Sie aufs Dashboard, da sehen Sie hier ganz viele Meeting-Typen, da können Sie da draufklicken und dann können Sie total cool alle Sachen einstellen und am Ende, dann hat Ihr Kunde da so eine Landing-Page. Sieht es nicht fantastisch aus? Ja? Und übrigens, das ist alles mit AI und KI supported und also es geht fast von selbst. Ja?
Shut up and take my money.
Ja, und dann sitzt der Kunde doch da und denkt sich, was bist denn du für ein Typ? So, was erzählst du mir hier für eine Scheiße? Andere Version, jetzt geht dieses Meeting los und dann sagst du, so schön, dass wir uns treffen, danke, dass Sie sich ein bisschen die Zeit nehmen. Geben Sie mir mal so ein bisschen Einblick in Ihr Vertriebsleben. Wie viel Kundentermine machen Sie denn so in der Woche? Was auch immer, 10 Stück, ja. Und sind Sie eigentlich der Einzige, der da Termine macht? Nee, wir haben hier noch ein Team von so 8 Leuten sitzen und bei denen ist das ähnlich, ne? Oh ja, kommt da einiges zusammen. Wie planen Sie denn da Ihre Termine? Ja, das ist schon immer irgendwie aufwendig, ne? Man muss den Leuten hinterherlaufen, E-Mails, Anrufe. Ja, wie viel Zeit fließt denn da rein? Irgendwas wird der sagen, er wird keine genaue Zahl haben, ja. Und dann sagt der, wenn wir das jetzt mal hochrechnen, da gehen ja so 5 bis 10 Stunden die Woche drauf, nur für so ein Admin-Bullshit. Wenn ich Ihnen jetzt sage, ich kann Ihnen diese 10 Stunden pro Woche zurückgeben mit einem Invest von, keine Ahnung, 99 Euro im Monat. Ja?
Shut up and take my money. Nicht ironisch.
Ja, wird der Geschäftsführer sagen, klingt interessant. Ja? Und dann kann ich vielleicht sagen, so, ich zeige Ihnen mal kurz, wie das geht. Und ich glaube, diese Attitüde, ich meine, also es war jetzt hoffentlich sehr plakativ, aber diese Attitüde, glaube ich, das ist genau der Unterschied. Ich versuche mal mit der Problemstellung, ich habe natürlich eine Idee. Der redet ja nicht mit mir, wenn er dann nicht irgendwie ein Problem hat, anscheinend mit der Terminbuchung. Aber ich muss doch nicht da mit meinem Tool irgendwie ins Haus fallen. Ja? Und mit in dem Fall ja wirklich mit 3 bis 5 Fragen, hast du deinen Business Case fertig? So. Mhm. Und dann ist der Rest halt Beweisführung. So, und dann kann ich ihm, habe ich einen Meeting-Typ da in Calendly vorbereitet, zeige ihm das, gehe mal auf so eine Landingpage und sage, hey, was du heute machst, ist 7 E-Mails schicken und 3-mal anrufen. Was du künftig machst, ist dieses E-Mail-Template benutzen, deinem Kunden es schicken, der klickt es an, der bucht sich ein, der Termin steht, bam. Und das ist ja nur ein Use Case, was du hast, ja. Selbst mit so einem einfachen Tool wie Calendly. Und ich glaube, diese Attitüde, das ist ein bisschen der Unterschied.
Mit Blick auf die Zeit. Ich hätte noch mehr Fragen, aber ich würde eine letzte Frage noch gerne mit dir diskutieren. Weil es ja bei uns in diesem komplexen Softwarevertrieb eben diese Rollenteilung gibt. Wir haben unsere Vertriebskollegen, die Account Executives, und es gibt die Solution Consultants, die Sales Engineers, whatever you wanna call them. Und da stellt sich natürlich auch die Frage bei der Mehrwertkommunikation, wer trägt da eigentlich die Verantwortung? Ist es der Sales oder ist es der Pre-Sales?
Also es sind natürlich beide. Es sind natürlich beide. Und wenn jetzt da beide stehen, dann im schlimmsten Fall denkt der eine immer, dass der andere verantwortlich wäre. Also der zweite Teil von meiner Antwort ist, es bist natürlich immer du. Egal, ob du A, E oder S, E bist. Ja? Also in der idealen Welt ziehen beide am gleichen Strang, setzen sich hin, diskutieren darüber, machen sich Gedanken. Wenn du jetzt der S, E bist, dann hast du das Gefühl, ey, mein A, E interessiert es gar nicht. Der verlässt sich hier vielleicht total auf mich oder hat sonst irgendwie was zu tun. Dann musst du bitte aufstehen, die Hand heben, den anrufen, den in irgendeinem Meeting zerren und sagen, so geht's nicht. So geht's nicht. Ich investiere meine Zeit in diesen Deal, du investierst deine Zeit in diesen Deal. Unsere Zeit ist wertvoll, die Zeit von unserem Kunden ist übrigens auch wertvoll. Also wir beide müssen doch bitte eine Antwort darauf haben, warum dieser Kunde x Euro bei uns ausgeben soll. Und wenn wir die nicht haben, dann brauchen wir auch unsere Zeit nicht zu investieren. Ja.
Ich habe eine Rückfrage zu deinem Vorschlag. Was glaubst du, wie viele Solution Consultants das tun, was du gerade beschrieben hast?
Wenige.
Wir nehmen am 21. März auf. Ich überlege mir noch, wann ich die Folge rausbringe. Aber ich behaupte, es ist noch früh genug im Jahr, als dass ich für 2025 mal einen Wunsch aussprechen darf. Nämlich der Wunsch, dass die Solution Consultants da draußen, die jetzt hier vielleicht auch zuhören, du, wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, ja, da hat der Jan irgendwie recht. Nimm dir den Mut, ruf deine AE an und sag, hey, lieber Klaus, ich habe hier mal einen Vorschlag. Wir müssten uns zu dem Thema Mehrwert ein bisschen intensiver abstimmen. Weil die Wahrheit ist ja auch, wenn du als Solution Consultant kalt in so einen Termin reingehst und aufgefordert wirst, da irgendwie was zu zeigen und du aber keine Grundlage dafür hast, dann bleibt ja nur die Hafenrundfahrt übrig. Und die wird immer in Feature-Function-Bullshit-Bingo ausarten. Und du kannst dich der Verantwortung nicht entziehen, weil das, was du, während du die Software zeigst, was du da währenddessen sagst, das ist das, was den Unterschied macht. Du kannst natürlich dreimal denselben Screen zeigen und sagen, jetzt kann ich als nächstes hier klicken und dann gehe ich hier drüber in die Ansicht und dann kann ich da drüben das sehen. Oder du verpackst es in eine Story, die ganz klar macht, wie zukünftig ein User sich dadurch einen Haufen Zeit spart oder das Ergebnis schneller erzielt, als er es heute tut. Und das Zweite geht aber nur, wenn du Hintergrundinformationen hast. Das geht nicht generisch.
Ja, das ist so. Das ist so. Und deswegen, also klar, in der idealen Welt haben beide Interesse dran, aber Fakt ist auch, wenn du merkst, der andere hat es nicht, dann ist es halt auch deine Verantwortung, weil, Spoiler Alert, ihr arbeitet beide im Vertrieb, ihr seid beide dafür verantwortlich, dass ihr erfolgreich seid mit diesem Kunden, für diesen Kunden. Und dann musst du die Verantwortung an der Stelle auch mal wahrnehmen. Ne? Also ich kann auch gerne irgendwann mal eskalieren, dass das mit bestimmten Kollegen, Kolleginnen vielleicht schwierig ist. Aber Fingerpointing ist nicht die Lösung. Es wird dich auch nicht glücklich machen und führt auch zu gar nichts, sondern Verantwortung übernehmen und dann das Heft des Handelns halt mal selbst in die Hand. Ja, und dann geht's los. Und ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Ja, also der AE macht's, ich sag mal, auch nicht mit Absicht oder nicht mit böser Absicht. Da fehlt vielleicht auch ein bisschen das Bewusstsein. Ja.
Lieber Matthias, diese Folge war für dich. Wenn du hier zugehört hast und nicht der Matthias bist, sondern jemand anders und aber auch sagst, hey, ich würde gerne mal von Jan und Tim 2, 3 Fragen diskutiert haben, schau mal in die Shownotes. Dort findest du einen WhatsApp-Link. Da kannst du mir einfach mal eine Nachricht schicken, ob eine Sprachnachricht oder schriftlich, ist vollkommen egal. Wenn da ein paar gute Fragen kommen, dann nehmen wir die gerne hier mit auf, packen die in den Podcast und diskutieren das mal genau in einer ähnlichen Form, wie wir es beide gerade hier gemacht haben. Und noch ein zweiter Hinweis, der Matthias, ich habe es eingangs gesagt, ist Teil von unserer Leadership Community. Wenn du also eine Pre-Sales-Führungskraft bist, schau dann auch mal in die Shownotes. Dort findest du einen Link zu unserer Community, den kannst du mit teilnehmen, kannst dich mit Gleichgesinnten auf Augenhöhe austauschen. Das ist etwas, was wir seit Ende letzten Jahres angefangen haben aufzubauen.
Ja, ganz viele WhatsApp an Tim schicken, bitte. So, ich muss jetzt abmoderieren. Dann sage ich mal, das war für dich Pre-Sales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Wir hoffen, es war für dich was dabei und wir freuen uns auf das nächste Mal. Bye, bye.
Ciao, ciao.